Aufzeichnung läuft.
So, Aufzeichnung läuft. Zweiter Versuch, nachdem unser Gast beim ersten Versuch nochmal unterbrechen musste. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Strategietreffen. Nach dem Auftakt der letzten Woche, als Tim Defte und ich das ja ein bisschen in Eigenregie mal erprobt haben, haben wir heute unseren ersten externen Gast vor dem Mikrofon. Und wir sagen ganz herzlich willkommen, Jörg Schomburg, aktuell aus Düsseldorf. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Ja, wir
Ich
wollen
habe
das eh nicht
große
so
Hoffnung in
aufbauen.
dich.
Wir wollen das eh nicht
Wieso das?
aufbauen. Jetzt
Ja,
kommst du dann
lach.
immer dazwischen.
Ja, nur ganz kurz, das muss ich jetzt loswerden. Wir können ja Statistik sehen, ne? Und letzte Woche der Auftakt mit Molnauer, der war so von den Klicks schon ganz gut. Aber wir konnten eindeutig sehen, Frauen haben sich für den nicht interessiert. Also, damit wir unsere Zielgruppe ein bisschen erweitern können, setze ich jetzt all meine Hoffnung in dich.
Ja, okay. Wenn der Maßstab Molly ist, dann sollte da kein Problem sein.
Ja.
Hallo Inga.
Okay. Dann geht's mal nach dem Fachgesimpel hier inhaltlich weiter. Jörg, ja, vorab, wie geht's dir? Was machst du aktuell? Erzähl mal kurz so ein bisschen. Ja,
Ja, mir geht's
wie ist es
gut.
da?
Ich lebe in Düsseldorf, hast du schon richtig gesagt. Bin Lehrer an der Grundschule in Rating. Bin eigentlich auch immer noch dem Handball treu und bin Trainer beim TV Rating, der ersten Herren, was ja jetzt leider zurzeit auch mehr oder weniger nicht stattfindet. Ja, ansonsten fühle ich mich hier ganz wohl in Düsseldorf. Bin, wenn es die Zeit zulässt, natürlich auch ab und zu mal in Gladbeck, auch in letzter Zeit natürlich seltener aufgrund der Pandemie. Ja,
Ihr müsst mir
ansonsten
übrigens einen
gibt es eigentlich
Gefallen
viel zu
tun.
sagen.
Ich bin jetzt in einer Gruppe mit zwei Lehrern. Grundschule und
Ja.
Gymnasium. Grundschule war bei mir noch okay, Gymnasium nicht mehr ganz so. Also bitte wenig korrigieren, ne? Vor allem der Kollege Mollenhauer.
Okay.
Ich
Ja,
sowieso
Jörg,
nicht.
dann sind wir bei der Pandemie auch am Anfang. Hier heute natürlich einmal kurz, auch wenn wir schon letzte Woche gesagt haben, dass wir da weniger drauf eingehen möchten. Aber wie ja, ist denn in Rating, beziehungsweise bei deinem Verein, dem TV Rating, wie habt ihr das denn so erlebt? Wie seid ihr damit umgegangen, beziehungsweise wie geht ihr denn momentan da so mit um?
Ja, also wir am Niederrhein haben ja schon ziemlich früh angefangen mit der Saison, sogar schon Ende August. Ich kann mich noch daran erinnern, als mich Mitte August der Sven mal kontaktiert hatte wegen eines Testspiels und er ganz erstaunt war, dass wir schon im September mit der Saison begonnen haben. Also wir haben dann gestartet, ja, mehr schlecht als recht leider. Stehen auch nicht so gut da aktuell. Eigentlich
Wie waren die
sollten wir,
Ergebnisse?
ja, also wir haben bisher ja gegen Top-Teams, also gegen die SG Rating 2, die auch verstärkt antreten, wie das halt für so eine zweite Mannschaft der Fall ist, haben wir knapp verloren zu Hause. Und wir haben gegen TuS Lindorf, gegen unseren Lokalkonkurrenten, haben wir auch verloren, auch unglücklich meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz stehen wir nicht gut da, müssen natürlich uns schon abrackern, damit wir wieder in ruhige Fahrwasser kommen, obwohl man natürlich jetzt nichts planen kann. Ja, wir haben jetzt seit einer gewissen Zeit, sehen wir uns nicht mehr als Team. Ja, wie machen wir das? Wir arbeiten individuell, weil man ja auch keine Grüppchen oder so bilden kann. Und ja, man trifft sich ab und zu mal in so Zoom-Meetings oder so, damit man sich nicht ganz aus den Augen verliert.
Habt ihr denn, ihr habt doch jetzt auch beschlossen, dass ihr bis Ende des Jahres nicht mehr Handball spielt und dann guckt, wie es weitergeht, oder?
Genau, ja.
Na, es
Ja,
ist
ich gehe
immer.
geh auch davon aus, dass es, also vor Februar macht es ja definitiv auch keinen Sinn, weil man ja im Januar wahrscheinlich dann erst in die Hallen kommt und dann anfangen könnte zu trainieren. Ich sehe es alles nicht. Ich finde es auch ein bisschen unglücklich. Man hätte auch schon im Vornherein eigentlich schon damit rechnen können, dass so eine Saison nicht vollständig durchgeführt werden kann. Und am Niederrhein hat man sich halt vorher nicht so wirklich Gedanken dazu gemacht. Und jetzt muss man halt schauen, wie denn so eine Saison überhaupt halbwegs zu Ende gespielt werden kann, ne?
Ist das für dich so ein bisschen Ärgernis auch, so dass, ich meine, die Diskussion lief ja lange, dass man sich mit den Verbänden eigentlich nie so richtig abstimmen konnte, wir da eigentlich so einen relativ großen Flickenteppich haben. Am Ende ist man doch wieder zum gleichen Nenner gekommen. Vermisst du da manchmal so vielleicht auch die Kommunikation untereinander?
Ja, definitiv. Also ich bekomme es ja auch immer noch mit über meinen Schwager, wie das so jetzt zum Beispiel zuletzt im Handballkreis Industrie lief, dass dann so eine Abfrage gelaufen ist, wo dann wirklich alle Vereine befragt wurden. Das ist ja am Niederrhein nicht der Fall gewesen. Da wurden auch keine Spieler, keine Mannschaften, keine Trainer oder sonst irgendwas befragt. Erachte ich als sehr ungünstig, weil letztendlich hängt es ja auch genau von diesen aktiven und passiven Sportlern dann ab. Da sollte definitiv auch mehr Kommunikation zwischen Vereinen und Verband dann bestehen. Also ich habe immer den Eindruck so von außen, dass es in Westfalen da schon ein bisschen besser läuft, als es hier jetzt zum Beispiel in Niederrhein der Fall ist.
Okay. Davon mal abgesehen, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, war das eigentlich so dein Ziel, Trainer zu werden? Kam ja eigentlich so zumindest für uns ein bisschen aus der Ferne betrachtet dann doch relativ schnell. Eigentlich war es dir jetzt noch in einem Alter, wo man sagen konnte, da wäre noch ein bisschen Handball gegangen.
Ja, also also Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen, war es eigentlich nie. Ich habe immer sehr, sehr gerne Handball gespielt. Konnte mir das eigentlich tatsächlich auch so ohne Handball gar nicht so wirklich vorstellen. Jetzt kam bei mir da so ein bisschen was dazwischen, weil ich so ein bisschen Probleme mit der Haut hatte. Und das ging dann zum Beispiel mit dem, ja, also so ein Kollege Mollenhauer, der harzt ja auch zum Beispiel ganz gerne. Mit so einem Ball geht das dann nicht unbedingt. Und dann bin ich irgendwie so wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich dann kurzfristig den Trainerjob in Rating übernehmen könnte, weil ich ja vorher dort auch gespielt habe. Und dann ist da eins zum anderen gekommen und dann bin ich jetzt dabei geblieben. Das macht mir auch extrem viel Spaß. Ich kenne die Jungs, bin jetzt auch schon 5 Jahre mittlerweile in Ratingen, kommen super mit den Jungs aus, sind Freunde geworden. Und dann war das für mich ganz normal. Wir arbeiten natürlich so ein bisschen anders, als in Gladbeck gearbeitet wird. In Gladbeck achte ich das dann doch um einiges professioneller. Aber so auf unserer Ebene machen wir das schon sehr gut.
Auf eurer Ebene professionell. Jetzt hat schon eine Floskel die nächste gejagt. Du hast gerade gesagt, 5 Jahre in Rating, an die Zeit davor über die Zeit davor sprechen, beziehungsweise noch über die Zeit davor, dass du ja ursprünglich aus Recklinghausen kommst und da bei der, wie hießen sie nochmal, HSC.
Eintracht.
Genau, da war Herr Defte auch mal in einem Intermezzo ja mit seinem Bruder. Grundsätzlich da groß geworden bist. Dann gab es aber auch mal einen Wechsel zu einem anderen Recklinghäuser-Club, meine ich. Ja, wie war denn die Jugend, beziehungsweise deine Anfänge, wenn wir jetzt mal so ein bisschen da in die Chronologie schauen, weil wir ja natürlich auch irgendwann zu dem Zeitpunkt kommen möchten, der dich hier nach Gladbeck gebracht hat. Wie waren denn so die Recklinghäuser-Anfänge? Und dann hat der Defte nochmal dazu, glaube ich, mal ein, zwei Fragen.
Oh ja. Ja, also in Recklinghausen, ich bin in den Handball hineingeboren worden. Mein Papa war Vorsitzender vom HSC Eintracht damals und dann war ich schon als Baby immer mit in der Halle und dann stand ich, glaube ich, auch mit 4 das erste Mal auf dem Platz. War ziemlich handballverrückt, also war auch jedes Wochenende in der Halle und am liebsten auch jeden Tag, jeden Wochentag. Hat mich halt die ganze Zeit begleitet und dann bin ich auch dabei geblieben, bin dann irgendwann in der Jugend eigentlich auch immer in den höchsten Klassen gespielt, aber immer so, ja, war jetzt nicht so, dass ich da der überragende Mann war oder sonst irgendwas. Aber es waren andere, auch einer, der mal in Gladbeck war.
Der zum Beispiel. Der Molly ist auch seinen Weg gegangen. Also.
Ja. Nein, aber wenn man jetzt den kennt ihr zum Beispiel auch sehr gut, der dann zum Beispiel auch mich in Recklinghausen dann auch in der Jugend begleitet hat, Witte. Der war dann auch noch mit dabei.
Markus Witkowski für die Zuhörer.
Genau, Markus Witkowski, genau. Und dann bin ich groß geworden, dann bin ich dann auch, das war immer so mein großer Traum, glaube ich, auch da erst in der ersten Mannschaft dann zu spielen, da habe ich dann auch
ich dachte,
in der ersten
jetzt
Mannschaft
in Gladbeck
gespielt.
Zu spielen.
Ja, das kam dann später, als ich gesehen habe, dass Tim Defte da im Tor steht.
Ging mir genau.
Und und dann da in der ersten Mannschaft gespielt. Dann gab es dann in einem Jahr dann so ein bisschen, dass die Mannschaft so ein bisschen auseinandergefallen ist. Stefan Krebitke hat damals bei uns gespielt, Daniel Buff, Jaco Troschel und so weiter. Und dann sind wir auseinandergefallen. Dann habe ich ein Jahr tatsächlich
eine durchaus gut besetzte Mannschaft, ne?
Ja, definitiv. So in der ersten sechs war das echt mehr als okay. Wir hatten natürlich nicht so viel dahinter. Man hatte in der Zeit tatsächlich einfach auch keine Ruhe in den Verein gekriegt, finde ich, den HSC. Das ist dann später erst wieder gekommen, als dann auch so ein Jens Körner dann sich da ein bisschen engagiert hatte zum Beispiel. Dann hat man sich da so ein bisschen wieder gefangen. Ich meine, dass man sich nicht letztendlich fangen konnte, merkt man jetzt, denn den Verein gibt es nicht mehr. Ja, und dann war es halt damals so, dass ich dann ein Jahr bei PSV Recklinghausen gespielt habe.
Da muss ich jetzt einhaken.
Ja, ja.
Wie hat der Papa das denn aufgenommen? Also ich habe ja so einen alten Zeitungsartikel gefunden, da munkelte man sogar, der Papa würde dir für die Augehalle Hallenverbot erteilen. Wie war da so die Stimmung zu Hause am Küchentisch?
Nee, ganz so schlimm war es nicht. Klar, ne, Papa ist HSC durch und durch. Aber er wusste ja auch genau, was da damals so passiert ist oder passierte und wie da so die Zukunftschancen beim HSC aussahen. Das sah tatsächlich damals so aus, als wenn es überhaupt gar keine erste Mannschaft mehr geben könnte. Dann hat man sich danach dann irgendwie noch ein bisschen gefangen. Und und dann habe ich dann für mich entschieden, das mal ein Jahr woanders zu probieren, dass es jetzt ausgerechnet bei PSV war. War vielleicht nicht so das Allerglücklichste, obwohl ich sagen muss, das war auch ein schönes Jahr. Also ich bin da auch sehr gut zurechtgekommen an verdammt nette Leute, mit denen ich da dann auch das Vergnügen hatte. Und man hatte da auch so gewisse Ambitionen. Man wollte da auch in dem Jahr aufsteigen. Das hat dann nicht funktioniert, sodass ich dann letztendlich dann auch schnell wieder beim HSC gelandet bin. Da hat man sich dann so ein bisschen gefangen. Dann war man zwischenzeitlich in der Landesliga und dann ist man wieder aufgestiegen in die Verbandsliga. Ja, und dann irgendwann bin ich in Gladbeck gelandet.
Das ist ja echt schade. Ne? Also dieses Recklinghausen war ja auch mal durchaus eine Handball-Hochburg. Und wie Molly ja gerade richtig sagte, ein Jahr habe ich auch mal beim HSC gespielt.
Das war das Jahr, wo es keine Handball-Hochburg war? Oder was möchtest du damit sagen?
Nee, da sind wir auch abgestiegen. Das ist durchaus. Ja, klar. Es war damals noch Regionalliga Nord. Und wir waren total beliebt. Wir hatten Aurich und keine Ahnung, wo die Mannschaften alle herkamen, bei uns in der Liga. Die mussten natürlich sonntags morgens um 11.30 Uhr bei uns antreten. Mhm. Dementsprechend hast du auch den großen Pokal der Popularität da gewonnen.
11.15 Uhr.
11.15 Uhr sogar.
Also warum gehen Defte zu einer Mannschaft, die sonntags um 11.15 Uhr spielen, wenn man doch bekennender Genießer des Samstagabends ist?
Dann musste man das halt freitags machen, ne?
Ach so.
Oder Tim? So war es
ja, bestimmt. Und sonntagsmittags.
also wie heute. Ja, das war ja das Schöne in Recklinghausen. Ja? Da gab es ein schönes Frühschoppen dann nach dem Spiel um 11.15 Uhr von der ersten Mannschaft. Wenn man gewonnen hat, war das natürlich wunderschön. Dann konnte man schön sonntagsabends früh schlafen gehen. Aber also Recklinghausen hatte auch was, Tim. Auch wenn Jahr vielleicht von dir nicht so erfolgreich war, aber...
Es war auf jeden Fall lehrreich, aber grundsätzlich, wenn man mal überlegt, die Mannschaft, die Jahre davor noch da war, die den HSC damals in die dritte Liga gebracht haben mit Dani Vanesco, Ingo Beck, die Hacke des Jahrhunderts im Tor, Ali Müßner, das war ja auch schon eine ordentliche Truppe. Und ich finde, obwohl wir natürlich auch in diesem Jahr nicht so viel Erfolg hatten, da war eine unheimlich große Gemeinschaft, also so, weil viele halt auch aus der Jugend da kamen. Also das war ja ungefähr das, was ich halt auch aus Gladbeck kannte.
Genau, also da gibt es ja auch Parallelen dann zwischen VfL und HSC. Also der HSC hat ja auch sehr viele Jahre von der guten Jugendarbeit gelebt, die uns schon super früh angefangen hat. Die haben, mein Patenonkel Jochen Schlüter, der war ja dann auch früh oder lange auch Jugendleiter und der hat sich halt mit seiner Frau schon in Kindergärten dann schon die ersten Talente angesehen und dann über das Mutter- und Kind-Touren dann viele rangeholt. Ich weiß, also Markus Wilkowski zum Beispiel, der wurde, glaube ich, auch bei so einer Handball-AG in der Grundschule entdeckt. Ja, der wurde auch dann angesprochen. Und so, nur so läuft es ja letztendlich auch. Und so macht der VfL das ja zurzeit auch.
Ja. Ja, wenn man überlegt, so die Jugendmannschaften, Björn Sankalla, der jetzt ja bei uns in der ersten spielt,
Genau.
hatte damals bei euch mit auch eine unfassbar gute Jugendmannschaft gespielt. Mit, ich glaube,
Richtig.
Thomas Onnebring spielte da
Genau.
in der dritten Liga noch eine richtig.
Fabian Husmann jetzt in Hamm,
Ja.
beim ASV Hamm, genau. Und spielt auch eine ganz gute Rolle. Verfolgt man ja dann auch ganz gerne.
Wer war der Trainer der Mannschaft?
Welcher Mannschaft denn?
Von Sankalla.
Achso, das war Gerard Siegemann, war das am
Also,
Ende. Ja,
ist er jetzt auch in
genau.
Haltern,
Ja.
glaube ich, unterwegs, ne?
Genau, richtig. Ja, genau. Ja.
Das solltest du aber wissen als Co-Trainer, der in dieser Liga
Ja.
spielt.
Ja, da wurde auch ganz gute Arbeit geleistet. Ne?
Du als
Ist
sportlicher
natürlich
Leiter
jetzt.
übrigens auch. Ich wusste das. Ich
Ja.
wusste das auch.
Ja, aber da können wir ja schon fast den kleinen Schwenk jetzt machen. War das vielleicht so dieses, die Parallelen, die du dann in Gladbeck gesehen hast, die mit dazu beigetragen haben, dass du dich damals dazu entschlossen hast, zu uns zu wechseln?
Ja, also ich habe den VfL eigentlich auch schon lange verfolgt. Ich habe mir auch regelmäßig auch Spiele angesehen, weil ich es immer ganz interessant fand. Und es war halt noch so eine Klasse höher, beziehungsweise dann zwei. Es gab ja noch einen anderen Recklinghäuser, der auch mal bei euch gespielt hat, Robert Lukic. Und dann habe ich mir das auch mal angesehen. Und als der Markus dann bei euch gespielt hatte und so, da gab es immer wieder so Berührungspunkte. Und dann irgendwann kam Holger ja auch auf mich zu. Holger Krimpove damals und fragte, ob ich mal vorbeikommen würde. Ja, und dann ergab sich das ja auch alles ganz schnell, ne? Also dann habe ich irgendwann angefangen mit dem Molly dann Sport zu studieren und Piwi war auch noch dabei, zumindest zum Beginn.
Und
Und
eingeschrieben war
das war er, ja, das war er. Ja. Er war auch ab und zu da. Ne?
ja, in der Mensa.
Ja, wurde so gesagt. Also, wir
Ja.
haben ihn nicht gesehen, aber ja, und immer am Schnitzeltag, meine ich, ne?
Ja,
Ja,
aber dann den ganzen Tag.
ja, und dann, ja, genau, und dann bin ich zum VfL gekommen und tatsächlich, ja, also der VfL ist ja, ein sehr familiärer Verein. Wenn man jetzt nochmal sich Spiele anguckt, auch irgendwie nach 2 oder 3, 4, 5 Jahren später, begrüßt man auch alle, nimmt man sich in den Arm, was natürlich jetzt nicht gehen würde, aber ne, und ja, es sind halt ganz viele, die halt ehrenamtlich auch beim VfL tätig sind, die auch sehr viel Herzblut da reinstecken und das merkt man auch und ich finde, das hat man als Spieler auch extrem gespürt und dementsprechend kam das dann von den Spielern ja auch zurück. Also das ist schon was Besonderes in Gladbeck, ja.
Ja, dann, wenn wir schon bei der Zeit in Gladbeck sind und du Erinnerungen ansprichst, Tim und ich haben uns im Vorfeld natürlich auch mit dir auseinandergesetzt und mal ein bisschen recherchiert. Und da ist uns ein Spiel
Ganz
besonders.
kurz, ganz kurz. Darf ich noch einmal einhaken?
Achso,
Ich
ja.
hab vorhin noch gehört, du hast deinen ersten Vertrag beim VfL quasi auf dem Bierdeckel unterschrieben.
Naja, das stimmt tatsächlich. Ja. Ja, der Molly und ich, wir wollten mal
Okay,
ein
da kommen
Getränk
wir wieder
gehen.
zu dem Be Spiel, was ich
Ja.
ansprechen wollte.
Okay.
Ne? Molly und ich waren mal in Rüttenscheid unterwegs. Sagen wir es mal so.
Ein Spiel war auswärts und da in Bielefeld, glaube ich, am 17. März, da war nämlich St. Patrick's Day, kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, das war das.
Oh ja.
Und da gab es eine Situation vor Spielbeginn, an die ich mich noch ganz gut erinnern kann. Und da meintest du, dass uns diese, ja, dieser Kleidungsstil zum Sieg führen würde. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, denn du warst, glaube ich, der Einzige, der seine Auswärtshose vergessen hatte und wir als einzige Mal in Blau-Rot spielen mussten. War das mit ein Grund für den doch recht deutlichen Sieg, den wir dann einfahren konnten?
Ja, ich war ja froh, dass Siegbert nicht dabei war. Der hätte bestimmt geschimpft, wenn wir dann so gespielt hätten. Aber ja, genau. Ich glaube, ich habe euch erst das so verkauft, dass wir wirklich mal anders auflaufen sollten.
Ja.
Aber ich habe tatsächlich meine Hose vergessen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich musste gar nicht dafür bezahlen am Ende.
Ja, das lag aber auch,
Ja.
glaube ich, nur daran, dass
Ja.
wir da, ich glaube, mit 14
Ja.
gewonnen haben, ne?
Ja, Molly, wir
39,
haben
25. Und
so
ihr
neununddreißig,
beide
fünfundzwanzig. Ja.
damals in der Seitenstickerhalle gegen TSG Altenhagen-Heben. Und da habt ihr beide so einen großen Anteil dran gehabt. Da habe ich nochmal nachgelesen. Mollenhauer 9 Tore und Schomburg 10-6. Das war natürlich schon ein ordentliches Brett. Und letztendlich war es ein Spiel, was ja nachher noch für einen minimalen Skandal gesorgt hat. Da gab es eine legendäre Pressekonferenz. Erinnert ihr euch da noch dran?
Ja, ich glaube, der Micky hatte damals das Handtuch geworfen, ne?
Ja, so
Danach Micky
ähnlich.
Reiners. Ja.
Ja. Also Micky hatte ja quasi die Vertrauensfrage gestellt vor dem Spiel. Man hat gesagt, ne, wenn ihr für mich seid, dann spielt bitte auch so. Und hat dann natürlich gesagt, wenn ihr so meine Freunde seid, dann ist das ein deutliches Zeichen.
Ja, jetzt haben wir noch eine Sache. Tim hat es gerade angesprochen. Auch, sag ich mal, für die nicht handballversierten Zuhörer, die wir hoffentlich noch viel mehr erreichen. 10-6 heißt 10 Tore und davon aber 6 7 Meter. Sicherlich, wenn man sich die Statistik anguckt, schönen Grüß an dieser Stelle an Hans-Jörg Konrad, der die natürlich immer ganz eifrig detailliert führt. Wenn man da bei dir
Ja, aber
schaut
da
und
muss ich kurz einlenken.
ja.
Der Conny hatte immer so einen kleinen Fehler in seinen Statistiken.
Ich weiß, was
Und
kommt.
zwar, hatte der Tim hatte immer mindestens 20 Paraden mehr auf dem Zettel.
Aber das schon ab Minute 5.
Ja, genau.
Und trotz der Tatsache, dass er am Anfang vielleicht mal auf der Bank saß.
Also ich konnte grundsätzlich mit dieser Statistik gut leben. Und ich glaube, selbst Niklas Landin an einem Weltklasse-Tag wäre auf diese Statistik sehr neidisch gewesen.
Nee, aber
Aber null Zweifel.
zurück zu den 7 Metern. Also deine Statistik liest sich ja, ich weiß nicht, wie viele Tore du für den VfL gemacht hast, sagen wir mal 150.
Falsch.
Davon, bitte?
240.
Sagen wir mal grob
Ungefähr.
240. Davon sind 150, 170 per 7 Meter
170.
entstanden. Bitte?
170.
Ja, dann sag du
Kam
doch einfach, was wir jetzt fragen wollen.
Nein, frag du.
Du unterbrichst mich immer. Auf jeden Fall, ja, wie machst du das? Haben wir ja früher auch des Öfteren gefragt. Wie machst du das beim 7 Meter? Also, warum, was ist dein Geheimnis? War dein Geheimnis, müssen wir heute sagen.
Ja, das Geheimnis ist, es gibt kein Geheimnis. Also, keine Ahnung. Ich habe meistens ein gutes Gefühl. Und entscheide auch kurzfristig und diesmal, ja, auch mal schöne Grüße an meinen aktuellen Torwart Marco Sobotka, mit dem ich häufig noch mal 7 Meter nach dem Training oder so werfe. Auch der hat noch heute keine Chance. Nein, aber keine Ahnung. Also ich habe es halt, ich habe häufig 7 Meter geworfen nach dem Training. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Und ansonsten ist es einfach Gefühl.
Es ist ja nicht nur das Besondere, dass du 7 Meter triffst, sondern dass du ungefähr von 10 7 Metern 9 Kopfleger gemacht hast. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber damals in der Oberliga-Zeit, in der dritten Liga bei uns, da hast du ja gefühlt, keine Ahnung, es also war wirklich jeder Wurf war eigentlich ein Kopfleger und der hat immer funktioniert.
Ja, ich will fast sagen, dass es in höheren Ligen einfacher ist. Also ich hatte danach in Rating hatte ich größere Probleme damit. Da wurde mir auch schon mal einer gefangen oder so. Das hatte ich halt
Nice.
in Gladbeck tatsächlich nicht. Ja, aber Tim, ich hab auch mal links unten geworfen. So ist das nicht.
Ja,
Ja.
das Variantenspektrum war reich an Ideen. Ich kann mich auch noch so ein Spiel erinnern, damals ein junger Sebastian Bliss beim OSC in der dritten Liga, meine ich.
Genau.
Matthias Rekzee noch im Tor. Ich glaube, da irgendwie 9 von 9 oder so in dem Spiel.
Bliss jetzt Torwart beim TuS in der ersten Liga, ne?
Genau, und ich glaube, wir haben das Spiel aber irgendwie 22-23 gewonnen. Also 9 7 Meter-Tore und dann kann
So,
man
jetzt
sich
bin ich wieder da.
ausrechnen.
Ich habe euch.
Bitte?
Alles
Hallo?
gut.
Ich habe jetzt eine ganze Weile nicht zugehört, weil der Ton weg war. Ja.
Alles gut,
Aber du
bist
hast doch
da.
geantwortet.
Ach so, ja.
Ja, komm, weiter geht's.
Weiter geht's. Ja, erstes Jahr war, glaube ich, dritte Liga. Dass du bei uns warst, kann es sein?
Nee, erstes
Nee?
Jahr war Oberliga.
Nein,
Ach,
genau.
ja, die Reihenfolge ist falsch. Ja, ich vertue mich. Deswegen, meine Frage passt auch dazu. Das erste Oberliga-Jahr. Ich glaube, die Frage nach deinem Lieblingsspieler aus der Truppe, mit der wir aufgestiegen sind, die lässt sich in meinen Augen, würde ich für dich sagen, relativ zügig beantworten.
Ja, das ist die Koryphäe aus Ibbenbüren, klar. Ja. Andreas Hüsener. Ja, das ist also der, ja, ich finde da fast keine Worte. Das ist der imposanteste Sportler aller Zeiten, würde ich ihn nennen. Imposant ja. Trifft ganz gut.
Ja. Muss jetzt noch ein bisschen näher beschreiben.
Ja, ich kann mich, ach, ja, also Hüsi kennt halt jeder. Also jeder, der was mit Handball zu tun hat in Westfalen, glaube ich, kennt Hüsi. Auch hier am Niederrhein kennen viele Hüsi, so wie ich mich schon umgehört habe. Ja, ja. Ja, der ist der Rechtsaußen.
Die Reihenfolge ist Gensheimer, Gieslersson, Hüsener.
Ja, so ungefähr, ja. Ne? Ja, manchmal spricht man dann hier auch vom dritten Rechtsaußen aus Ibbenbüren. Ne? Und nein, aber ja, Hüsener ist ein überragender Typ, unheimlich witzig, ohne dass er es manchmal will vielleicht. Ne? Und ich kann mich an Sachen erinnern, also er erzählt auch unheimlich witzig, wenn man Radler getrunken hat, hat man, wie hat er es nochmal genannt, irgendwie Nuttenplörre oder sowas, keine Ahnung. Hat man immer drüber gekriegt und ich fand, er hat aber trotzdem auch in dem Jahr ja unheimlich dazu beigetragen, dass Wahnsinn. Wir da hochgegangen sind.
Hier, ne? In Hamm, glaube ich, macht er ja. 7 oder 8, also ja. Durchgängig.
Ja, der war so ohne Schnörkel, der hat einfach seine Dinger reingemacht, lange Ecke unten. So wie ich das jetzt meinen Außen zum Beispiel auch immer sage, funktioniert aber nicht. Der Hüsi hat es gemacht. Und ich meine,
Videomaterial bereitstellen.
Ja, Hüsi ist natürlich dann auch beim VfL dann auch irgendwie so ein bisschen zur Ikone geworden. Ne? Also ich kann mich
nicht gut.
Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir ihn mit Trommeln begrüßt haben zum Training?
Zum 30. Klar, das Video habe ich noch.
Da ist er 30 geworden.
Ja.
Wie verschämt oder beschämt er da stand und ich wusste, was er tun sollte.
Ja, das war witzig. Ja.
Aber war schon nicht nur wegen Hüsi eine geile Zeit. Wir haben Molly und ich, wir haben da letztens bei dem ersten Podcast auch mal drüber gequatscht. VfL ist ja zweimal in die dritte Liga aufgestiegen, zweimal irgendwie was ganz Besonderes. Wir haben ja damals einen Start hingelegt, der eigentlich nicht darauf schließen lassen sollte, dass wir nochmal irgendwie ins Aufstiegsgeschehen eingreifen sollten. Ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen. Wir haben ja ein bisschen Google angeworfen, um ein bisschen mehr über dich rauszufinden, als wir es eh schon wussten. Und da habe ich dann immer gelesen, ja, und der VfL hatte Probleme, weil er zwei neue Spieler integrieren musste, Alex Tesch und Jörg Schomburg. Ich glaube aber, das war weniger das Problem. Wie hast du das denn damals empfunden?
Ja, vielleicht bestimmt schon ein bisschen, ne? Vielleicht musste man sich tatsächlich erstmal noch ein bisschen finden, dass wir da mit der Truppe, zumindest mit den ersten 7, 8, 9 Leuten schon Potenzial hatten, war klar. Haben wir halt am Anfang nicht so wirklich umsetzen können. Ne? Da haben wir auch die richtige Reise da in Jölln weggekriegt damals.
Der Wendepunkt.
Und dann ging es los. Und dann haben wir uns einfach, ja, weiß nicht, dann sind wir auf so einer Welle geschwommen. Ne? Also dann konnte auch passieren, was wollte. Dann haben wir auch, wir haben dann auch nicht überragende Spiele gemacht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, da hatten wir damals zu Hause gegen Berg Kamen oder so gewonnen, 39, 35 oder sowas. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass es jetzt überragend war und wie die alle richtig aus der Halle geschossen haben, aber es war einfach so, dass wir manche Sachen einfach gut auf den Punkt spielen konnten und wenn du dann auf halb Molly und auf der anderen Seite natürlich noch 10-mal besser Kintrup passt, ne, dann ist das natürlich schon gut. Ne? Alex Tesch war natürlich auch unheimlich wertvoll. Ne? Mit Sven dann zusammen im Innenblock und vorne unheimlich wichtig. Dann hast du sichere Außen gehabt. Das hat schon ganz gut gepasst. Ne? Teute haben auch ab und zu mal ein paar Bälle gehalten. Vor allem der Schmiddi. Ne?
Und, ganz meine Meinung.
Ja, ne? Also ich kann mich zum Beispiel auch in dem Jahr daran erinnern, der Schmiddi hat völlig so außer Acht gelassen. Er hat ein überragendes Spiel gegen Schalksmühle zu Hause gemacht, ja. Meine ich.
Ja.
Ne? Schmiddi wo wir sowieso auch, glaube ich, 35 Dinger kriegen, aber der hat trotzdem noch überragend gehalten. Ne?
Das fand ich das Faszinierende am Schmiddi. Also den grundsätzlich ein total loyaler Typ. Ja. Und der war immer da, wenn du ihn gebraucht hast. Das war selbst beim ersten Aufstieg 2004, da kann ich mich erinnern, hatten wir ein Spiel gegen Nordhemmern damals und hatten eigentlich 15 Minuten Verschluss mit 6, 7 hinten gelegen. Dann kam Schmiddi rein, der hat das Ding einfach zugenagelt. Ne? Also, da war der da, da funktionierte der auch einfach.
Ja. Ja, der Schmiddi, der ist da schon, ja, stimmt. Aber auch das passte, ne? Also es gab ja auch keinen,
Ja.
ne? Also im Torhüter-Gespann, das passte, ne? Wenn der Tim mal, wie der erwarten war, nichts an die Finger kriegen konnte, dann war der
Also,
Schmiddi
wie
da
oft
und
ist das denn
andersrum.
passiert?
Ja. Ja.
Was ist? Nö, alles gut.
Ja.
Hast du
Ja,
denn sonst?
der Tim war ja, tut mir leid, aber der Tim war ja sowieso dann phänomenal auch, ne? Also,
Es
dass
geht
er
hier nicht
überhaupt
um mich.
am Wochenende im Tor stehen konnte, ne?
Also,
Also,
wenn man da an seine
wenn man den Montags
Fußballqualitäten
gesehen
im
hat.
Training denkt, ne?
Ja.
Da hat man
Nochmal.
den Ball genau in den Fuß gespielt und trotzdem war ein anderer vor ihm da.
Ja, gebe ich ja zu.
Ja, aber
Sportlich bin ich schon schlecht, also das kann ich auch kein Hehl
deswegen,
draus machen.
wenn die Zuschauer oder die Zuhörer hören, dass du bei zwei Aufstiegen dabei warst,
ja, mangels Alternative, also das ist einfach so.
Und frühestens donnerstags konntest du wieder im Tor stehen.
Aber dann hat die natürlich auch
Das
komplett
hatte
falsch
medizinische Gründe.
Booster vorgestellt.
Aber es soll ja nicht um mich gehen, ne? Da soll ja hier um unseren Gast gehen. Hast du da so ein Spiel, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? War es vielleicht das entscheidende Spiel gegen Spenge? Oder irgendwie noch ein anderes Spiel, wo du sagst, boah, da haben wir richtig gerockt.
Ja, ich fand tatsächlich, ich fand, dass wir zum Beispiel in Augustdorf, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt,
Oh
aber
ja.
da in der Vitex-Halle, da hat man sich ja auch vorher immer schwer getan, extrem. Und Augustdorf ist auch einfach ein schweres Pflaster gewesen. Und da haben wir ziemlich souverän noch gewonnen am Ende, fand ich. Und da wusste man eigentlich auch schon, okay, das kann in die richtige Richtung gehen, also wenn wir so weitermachen.
Das mit Augustdorf waren auch immer geile Duelle.
Ja,
Da.
war ja auch eine gute Truppe damals, ne? Also die hatten ja immer den, wie heißt der nochmal, Krüger
Ronny?
hatten wir da im
Ronny
Tor.
Krüger.
Genau. Ja, kann ich mich auch, ne?
Ronny.
Das war ja so ein Typ, der hat dann vorm 7 Meter dann den Ball irgendwie mit seiner Haarpomade dann irgendwie eingesaugt. Ne? Ja.
Alte
War so
Schule.
richtig, richtig alte Schule, ja. War aber geil. Ja. War auch witzig. Ne?
Hast du im Kopflehrer reingehauen oder?
Ich gehe davon aus, ja.
Ja, also natürlich. Alles andere wäre untypisch.
Ja, und dann das Spiel gegen Spenge. Wie sind da deine Erinnerungen,
Ja.
als wir dann letztendlich den Sack zugemacht haben?
Also, wenn ich ehrlich bin, an das Spiel kann ich mich gar nicht mehr so wirklich erinnern. Also, aber an das danach kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Und hat ja schon dann auf dem Spielfeld angefangen und
Unterscheidet dich von vielen anderen.
Da sollten wir vielleicht mal ohne Mikrofon noch drüber reden, was du von danach noch weißt.
ja, ich erzähle ja jetzt.
Oha.
Ja, nee, keine Ahnung, es war halt an Halle schon witzig und ich kann mich dann noch super daran erinnern, dass
Der redet ja wirklich jetzt über das danach. Lass ihn reden.
Kollege Krimpove dann mit seiner Baseball-Cappy dann in der Mupa stand damals und wir den Hüsi vorher verloren hatten, weil er einfach viel zu voll war.
Nee, der
Und
kam nicht rein.
ja, genau, weil er
Der
zu
ist mit
voll
dem
war.
Zug noch irgendwo hingefahren.
Ja, das war wild, auf jeden
Ja,
Fall.
Mupa war aber überhaupt eine lustige Zeit. Also.
Ich glaube auch, da ist doch das, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, mit dem Gast der nächsten Woche, das mit der App da passiert, oder? War das der Abend?
Ja.
Oh, der Professor.
Ja, genau, der
Ja, okay.
Professor. Nur mal so als Ausblick für die nächste Woche. Wir haben eigentlich so gedacht, dass die Folgen, so letzte Woche hatten wir, glaube ich, 68 Minuten, grob um den Dreh. Und wir haben jetzt eigentlich uns so, ja, gedacht, dass wir irgendwie so um eine Stunde auch da bleiben. Nächste Woche versuchen wir auch unser Bestmögliches, dass wir bei 60 Minuten bleiben. Jetzt haben wir einen Gast schon verpflichten können, dessen letzte Nachricht irgendwie so lautete, dass er dann die anderen 2 Stunden alleine erzählt und sich einen eigenen Account schaltet.
Das glaube ich ihm.
Er hat wohl ziemlich viel zu erzählen. Bei der ersten Frage oder bei der ersten Anfrage sagte er dann, als wir auch so um die zeitlichen Termine da gesprochen haben, wann wir das machen wollen, er hätte von 19 bis 3 Uhr nachts Zeit. Das Problem, ich glaube ihm das.
Ja.
Aber vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung. Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Du sagtest ja gerade auch dieses besondere Spiel gegen Jöllenbeck damals, wo wir so einen auf den Hintern gekriegt haben. was ja vielleicht dann doch der Wendepunkt war. Da haben wir von dem Spieler gesprochen, der direkt von dem Junggesellenabschied kam. Und dementsprechend auch gut angeschossen aussah. Der schrieb uns übrigens, der hat den Podcast gehört und sagte...
Beiden zeitgleich, ne?
Genau, der Junggesellenabschied war für meine Leistungserbringung in der Aufstiegssaison äußerst wertvoll. Also... Nein, also am Ende alles gut, nicht. Ne?
Weiß er wenig?
Nee, ich hast im falschen Bus gesessen.
Aber ich war doch immer im Bus alt.
Ja, also der war auf jeden Fall auf dem Junggesellenabschied von seinem Bruder.
Ja, okay, ja. Ja, dann war ich im falschen Bus. Ja.
Egal. Oder du warst auch auf dem Junggesellenabschied.
Nee.
Kommen wir zurück zum Sportlichen. Dritte Liga. Zurückblickend eingeordnet, auch eine richtig geile Erfahrung oder sagst du, die Unterschiede zur Oberliga waren am Ende gar nicht so groß?
Ja, die waren schon enorm, fand ich. Also die Unterschiede. Während du in der Oberliga halt Truppen hattest, die halt nicht so sehr durchwechseln konnten, auch einen ordentlichen Ball gespielt haben, aber wo es dann wirklich darauf ankam, dass 2-3 Leute ständig fit sind, so wie es bei uns ja auch der Fall war, hast du in der dritten Liga eine ganz andere Qualität. Dann hast du auch Ehemalige, dann, die vorher schon zweite oder erste Liga gespielt haben, sind dann dabei. Dann hatten wir, glaube ich, Gummersbach damals dabei mit der zweiten Mannschaft, wo viele junge Talente dann dabei waren. Und so.
Im Auftaktspiel, glaube ich, ne?
Ja, genau. Da haben wir aber gewonnen, glaube ich, ne? Ja. Und war natürlich echt eine geile Erfahrung. Es war natürlich um einiges schwieriger als in der Oberliga und dementsprechend war es dann auch schwierig, dann, ja, in der Oberliga ist man halt auf so einer Welle geschwommen und war immer motiviert, weil man halt Erfolg hatte und dann war es halt mal anders in der dritten Liga, weil man auch häufiger mal verloren hat, obwohl wir uns da eigentlich auch immer gut aus der Affäre gezogen haben.
Genau, also ich fand ja auch immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst du ja vielleicht auch mal kurz was zu sagen, aber dann gab es so Mannschaften, ich hatte jetzt vorher gegen die noch nicht so gespielt, wenn ich da Richtung Aurich oder Wilhelmshaven mal denke. Ich glaube, in Wilhelmshaven, kurz vor unserem Spiel, wurde der Handball-Olympiaboden aus London in der Nordfrost-Arena heißt sie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie heute noch so heißt. Wurde der Boden da verlegt und ich glaube, wir haben 4-0 direkt am Anfang geführt. Hüsener macht 3. Aber wie hast du so auch die Halle in Aurich, Sparkassen-Arena in Aurich? Ich fand das immer auch so sehr beeindruckend, da in solche Hallen dann einzulaufen und dann auch vor so einer enormen Zuschauermenge dann zu spielen.
Ja, definitiv. Also Wilhelmshaven kannte man ja auch vorher. Die hatten ja auch mal eine erfolgreiche Zeit, glaube ich, Anfang der 2000er in der ersten Liga. Und dann kannte man die Halle so aus dem Fernsehen. Das war natürlich dann schon imposant, dann auch mal einzulaufen und auch zu spielen. Ich meine, auch da haben wir uns nicht schlecht geschlagen insgesamt. Und ich fand, ja, Aurich war auch natürlich, die Sparkassenarena heißt sie, glaube ich, ne, war auch ganz cool. Aber ich fand eigentlich am interessantesten, Fahre. Also, weil das ja auch so eine Handball-Hochburg ist und seit Jahren in meiner zweiten Liga gewesen, Fahrrad Altjürden. Und ich fand die Halle halt so interessant, weil die halt, ja, weiß ich nicht, die war so herkömmlich.
Das war die alte Pferdehalle,
oder? Genau. Ja, ich glaube, da stand draußen am Schaukasten dann irgendwie auch, dass das Dorf dann irgendwie die Halle gebaut hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber die Tribünen, die Sitzreihen, die waren ja irgendwie aus Holz und die haben sich schon so gebogen.
Ja. Und die Zuschauer standen immer bis zum ersten Tor.
Genau, ja. Und das war auch besonders, ne? Ich kann mich auch daran erinnern, einer aus unserer Mannschaft, jetzt müsst ihr mir helfen, der hat damals auch rot gekriegt, ziemlich früh.
Ich glaube, das war so ein vollwertiger.
Hm?
Du mit Schnurrbart rot gekriegt. Hast du nicht rot gekriegt?
Ja. Na, einer mit Schnurrbart, ich glaube, der Molly, oder?
Der Mollhauer hat rot gekriegt. Hast du nicht rot gekriegt?
Nee, ich bin auch nicht dafür, dass der schon, wo ich dann war.
Nee, der war der Molly.
Nein, ich war da.
Hat Molly je eine rote Karte bekommen?
Molly hat direkt rot gekriegt, ja.
Wie kriegt man eine rote Karte auf rechts außen?
Molly, erklär mal.
Ich war so emotional ergriffen, dass ich mich an die Szenerie nicht mehr genau erinnern kann. Sie war auf jeden Fall.
Schon mir, erzähl mal.
Ja, ich meine, dass du vollkommen unnötig jemanden am Boden liegend angegriffen hast.
Aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Bodenkampf?
Ja,
Ja, so ein Mini-Bodenkampf, einseitiger Bodenkampf.
Die Krönung.
Ja, der soll das ganz gut können, habe ich gehört. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich war schon interessant. Und dann kann der Molly sich bestimmt auch daran erinnern, wie er dann von hinter der Bank angepöbelt wurde.
War auch ganz die witzig. Die Zuschauer, da weiß ich ja viel mehr als ihr. Ne? Ja, du warst ja auf dem Feld, aber die Zuschauer waren ganz geil. Also die haben mich dann auch für eure Sachen verantwortlich gemacht.
Also
wenn jetzt der Sven oder so im Innenblock mal 2 Minuten bekommen hat oder so, was ja einfach mal passiert, das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, deswegen machen wir ja den Sport. Aber dann war ich schuld. Ja. Was macht ihr denn da in Gladbeck für einen Mist und wie kann man das denn so machen? Was ist denn mit dir los? Ich sag,
macht doch Spaß, oder?
Sind ja, aber die Dauerkarteninhaber gewesen, Molly, da musst du einverstanden
sein. Das waren ja auch die saß ja dann direkt hinter der Bank, gegenüberliegend, die habe ich ja gar nicht wahrnehmen können, aber da waren so ein paar Damen, war schon schön.
Welche Haarfarbe?
Ich glaube, violett. Ja, die war geil.
Ja, war schon eine witzige Zeit in der dritten Liga, also war eine tolle Erfahrung.
Ja, definitiv, ja. War cool. So Spiele gegen Rheinhausen oder so, das war ja auch immer interessant.
Ja, Rheinhausen war überragend. Ja. Da war bei unserem Heimspiel damals zur Halbzeit gab es keine Getränke mehr. Ja. Komplett alles.
Wasser gab es bestimmt, oder?
Das kann sein. Aber alles andere war irgendwie vergriffen bis zur Halbzeit.
Ich habe eine Idee für einen guten Zweck.
Ja.
Bei der ersten Übertragung unserer Mannschaft auf Sport Deutschland TV. Mhm. Die haben Tim Defne und ich auch zusammen moderiert. Und da ist mir doch aufgefallen, dass mein Kompagnon Defne, ich glaube, auf jede Frage mit dem Wort definitiv antwortet.
Definitiv.
So, jetzt habe ich heute mal mitgeschrieben und unser Kumpel Schomburg ist auch schon bei 5 Definitivs. Man könnte ja irgendwie so eine Spendenaktion daraus machen. Wir zählen einfach mal die Definitive und lassen uns dazu mal was einfallen. Ich weiß gar nicht, was an diesem Wort so toll ist.
Der Molly hat einen Tick. Wir zählen mal deine Schwächen auf. Wart mal ab. Für mich war übrigens das Schönste in der gemeinsamen Zeit in der dritten Liga, dass du damals gesagt hast, du ziehst nach Düsseldorf. Das hatte ja für uns nochmal einen besonderen Charme. Damals hat ja Düsseldorf noch bei uns in der Liga gespielt. Das ließ sich ja für uns immer ganz gut kombinieren, bis auf ein Spiel. Das hat da nicht so ganz gut funktioniert. Erinnert ihr euch beiden?
In Düsseldorf, dann, oder?
Mhm. Mhm. Da haben wir verloren auf jeden Fall, weiß ich noch.
Und dann war sonntags Straflaufen oder so, kann sein.
Mhm. Ja, da war irgendwas. Ja.
Passt überhaupt nicht zu unserem Plan.
Ja, stimmt, wir mussten alle nach Hause. Ja, wir hatten am nächsten Tag Training, oder?
Mhm. Ja, morgens irgendwie. Mhm. Mhm. Ich bin extra dafür um 10 aus Münster gekommen, ne?
Ja, und ich kann mich noch erinnern, wie wir ihn bekniet haben. Natürlich nur im Sinne der Mannschaft. Aber da war Beton, da war ja nichts zu machen.
Ja, man muss ja auch sehen, also Düsseldorf war ja auch kein Kanonenfutter eigentlich, ne?
Die waren also auf unserer Ebene, ne? Also.
Ja, also ich meine, da lief damals sogar Justin Müller rum jetzt. Bei Tusem läuft er, glaube ich, jetzt rum inzwischen. Ne?
Ja. Ich war ja völlig entsetzt, als ich jetzt gelesen habe, der Junge ist gerade mal, ich glaube, jetzt 26, oder?
Ja, 25 irgendwie, so alt ist er noch nicht, ne?
Ich fand den ja damals schon enorm weit. Und da musste er ja, keine Ahnung, erst 18, 19 gewesen sein.
Also ähnlich wie so ein junger Defte im Tor.
Ja, ja.
In welchem Jahr warst du noch meine A-Jugend, Tim? Weißt du doch bestimmt.
Ja, also ich habe ja insgesamt 4 Jahre A-Jugend gespielt, weil es gab ja damals keine Torhüter. Ich musste 4 Jahre B-Jugend und 4 Jahre A-Jugend spielen. Ich glaube, das letzte Mal A-Jugend habe ich 2000 gespielt.
Mhm. Glaube ich auch. Habe ich gesehen in der Nordparkhalle, ne?
Mhm. Westfalenmeisterschaft gegen SuS Oberaden mit Nico Katsigiannis im Tor. Und
mit dem anderen auch, ne?
Genau. Und Serdar Önder auf der Mitte. Und Nico Katsigianis, Nico ist der Torwart, ne?
Und Alex aber auch auf der Mitte.
Genau, Alex. Ne? Ja, und Nico hatte damals genau schon so ein Kreuz wie heute. Damals als A-Jugendlicher, da war ja damals auch Kugelstoßer. Da weiß ich noch, wie gesagt, Halbfinale Westfalenmeisterschaft, eigentlich relativ knapp, 50. Minute, der hält einen Ball und rotzt das Ding einfach mal von seinem Tor aus in meinen Winkel. Und so schnell konnte ich gar nicht kommen.
Aber hast du nicht auch mal einen Pass ins Tor bekommen?
Wie gesagt, es geht jetzt hier um Jörg Schomburg.
Ja, Schomburg, wir haben noch eine Frage, die hat Tim mir letztens auch gestellt. Die lief unter der Kategorie Mollys All-Stars. Jetzt wollen wir natürlich auch mal wissen, Schommis All-Stars, wie die Truppe aussehen würde.
Nur vom VfL oder was? Oder ist das egal?
Nö, naja, mach mal. Erzähl
mach mal.
Ja, trotzdem schwierig. Ja, links außen, da bin ich bei dir, Molly. Da muss ich den Schmiedi nehmen.
Ja.
Das ist unübertroffen. Ne? Die Quasselstrippe, der wäre ganz schön, wenn ihr den auch mal einladen würdet.
Ja, wir können ja vielleicht
zusammen mit
dem Sven einladen.
Oder zusammen mit dem Sven.
Ja, genau.
Ja, jetzt muss ich ein bisschen im Tor. Schwierig. Aber es ist immer nur einer erlaubt, ne?
Ja, du kannst es auch vernünftig begründen.
Ja.
Also wenn es zwei sein sollen.
Ja. Schmiddi. Ne, er muss nur einer sein. Schmiddi.
Gute Wahl.
Ja, Tim, du kannst nicht jede Woche gewählt werden. Das geht nicht.
Will ich auch nicht.
Ja, rechts, aber
es gibt eine Statistik.
Ja, rechts außen ist auch klar, Hüsi. Ja. Am Kreis. Ja. Er rechnet bestimmt damit. Ich nehme nicht Alex Tesch, ich nehme Jelko Troschel, mit dem habe ich in Recklinghausen gespielt. Fand ich immer sehr gut. Schwierig. Halb links. Markus Witkowski. Mitte nehme ich den Molly. Und auf halb rechts. Auf halb rechts. Ja, auch Michael Kintrup. Das macht am meisten Sinn. Auch wenn er gerade nicht mehr durch den Türrahmen passt, Michi, jetzt zu Hause. Aber
du hast ihm jetzt...
Hat er sich verdient.
Hat genau, also verdient. Ich glaube, sollte die Folge veröffentlicht werden, wird er sich bei dir sehr erkenntlich zeigen. Ich habe letzte Woche ja so ein bisschen Ärger von ihm bekommen, wie ich ihn ja nicht wählen konnte. Aber er hat mir halt jede Minute des Podcasts kommentiert. aber ich glaube, es wird ihn besonders freuen, dass er in dieser Mannschaft auftaucht.
Ja, davon gehe ich aus. Also.
Trainer fehlt uns noch.
Ja.
Trainer,
Du kannst dich auch selbst nehmen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Der Torben würde das machen.
Ich habe mich letzte Woche auch nicht selbst genommen, obwohl ich mich 7-mal genommen hätte.
Ja, Trainer, da muss ich nochmal in Erinnerung schwelgen und dann nehme ich Dieter Lenz und Jens Körner. Die haben mich lange begleitet in Recklinghausen.
Sag nochmal kurz das besondere Markenzeichen von Dieter Lenz.
Ja, der hatte einen schönen ostdeutschen Akzent und hat halt unheimlich witzig gesprochen, aber ich meine, das war für uns als junge Bengels war das immer ganz witzig, aber man muss echt sagen, dass er extrem viel beigebracht hat, was den Handball anbetrifft. Er war halt wirklich auch extrem verrückt, ostdeutscher Schule halt und und von Jens Körner habe ich auch viel mitgenommen, unter anderem habe ich von dem den Leger, um da nochmal den Kreis zu bilden.
So 85% deiner Wurfqualitäten.
Ja. Ja, der hat immer einen Leger auf rechts außen geworfen und dann habe ich mir den irgendwann mal abgeguckt als kleiner Dotz und dann
Ach, stimmt, genau.
Und dann habe ich den mal ausprobiert.
Okay.
Genau.
Jetzt vielleicht zum Schluss noch oder Richtung Schluss gedacht, so ein bisschen ja, in die Zukunft geguckt, wenn du jetzt auch mal weiterhin in Rating Trainer sein solltest. Und die finanziellen Mittel, jetzt mal so die Grundeinstellung dahinter, die finanziellen Mittel würden sich ändern, beziehungsweise würden sich vielleicht auch sogar der SG anpassen. Würdest du dann eher sagen, Karabatic oder Jugend?
Ganz klar Jugend. Also, weil es einfach langfristiger angelegt ist. Und im Prinzip hat der TV Rating auch eine ganz gute Basis. Weil es ja, ist auch vergleichbar tatsächlich mit dem VfL, ein sehr großer Verein, mehrspartig. Wir haben da echt super Möglichkeiten. Der TV Rating hat zwei eigene Fitnessstudios zum Beispiel, die auch die Mitglieder nutzen können.
Welch ein
Das Ganze
Olli.
drumherum, das passt
Aberkrieg.
einfach. Man hat eine Stadionfläche, also man hat da schon ziemlich viel. Und das Geld könnte man definitiv super investieren in die Jugendarbeit, um das Ganze da so ein bisschen aufzubauen, ne? Ja, und ich denke mal, beim VfL läuft es ja in die richtige Richtung, definitiv, so wie ich das jetzt von außen zumindest mitbekomme.
Wenn Corona nicht wäre.
Ja, genau.
Wie ist denn so eure Rivalität zwischen der SG Rating und euch?
Ach, man hat da eigentlich ziemlich wenig Berührungspunkte. Also, die spielen da so ein bisschen in ihrer eigenen Liga. Ja, sind jetzt ja auch schon die letzten 2 Jahre gescheitert. Die wollen ja unbedingt in die dritte Liga hoch. Und was sie so an finanziellen Anstrengungen auf sich nehmen, müsste das ja eigentlich auch klappen. Jetzt ist die SG ja eher so ein, ich würde sagen, eher so ein Retortenclub, ne? Und da gibt es ja haben sie, glaube ich, in dem Wappen sogar stehen, dann seit 2011. Es ging
Ja.
natürlich unheimlich schnell und das Ganze drumherum, wie das aufgezogen ist, was der Bastian Schlierkamp da macht, ist schon echt gut. Also da steht ja drumherum ein Unternehmen Interaktiv, die sich vor allem im sozialen Bereich dann engagiert und worüber dann auch diverse Spieler dann auch an Jobs gelangen, zum Beispiel im offenen Ganztag, dass sie da zum Beispiel mithelfen und so. Das ganze Konzept dahinter finde ich echt gut. Das Problem ist allerdings, dass die SG, die haben halt wenig Basis. Also ich würde sagen, der TV Rating, wenn der TV Rating gut aufgestellt ist und irgendwie Platz 2 belegt in der Tabelle in der Verbandsliga, haben wir mehr Zuschauer als die SG. Und
Okay.
das sagt immer schon viel aus, finde ich. Und die haben es halt noch nicht geschafft, so den Funken auf die Stadt oder auf die Handballer in der Stadt so überspringen zu lassen. Das ist halt Tradition, ist da irgendwie mehr wert, offensichtlich in Rating.
Okay, ja, eigentlich überraschend, ne? Also generell im Großraum Düsseldorf, der Sport ja nicht so richtig Fuß fassen kann. Also damals die Handballer HSG Düsseldorf, die haben es ja auch immer wieder versucht, aber
Mein
selbst mit dem.
Vikings jetzt zuletzt.
Genau, also es wird einfach nicht so richtig angenommen. Also selbst Fortuna Düsseldorf damals ja mit Zuschauern, ohne Corona mit Zuschauern, hatte man ja auch nicht das Gefühl, dass da jetzt immer die Hütte brennen würde.
Ja, also ich bin ja bekennender Fan des VfL Bochum und ich kann dir da nur recht geben. Also wenn ich beim VfL Bochum in dem kleinen Stadion zu Gast bin, habe ich ein ganz anderes Gefühl, als es hier zum Beispiel in, ich weiß nicht, wie sie mittlerweile heißt, ich glaube Merkur Spiel Arena bei der Fortuna bin. Also das ist halt generell hier so in dem Umkreis ein bisschen schwierig und ihr habt ja gerade schon richtig angesprochen, die Rhein-Vikings. Das ist natürlich so das nächste Projekt, was da so ein bisschen in die Binsen gegangen ist. Ich glaube, man denkt dann hier auch schnell irgendwie so ein bisschen, ja, ich würde es fast Größenwahn nicht nennen. Man will dann auch ganz schnell hoch und die Rhein-Vikings haben ja dann auch ziemlich schnell kommuniziert, dass sie so schnell wie möglich in die erste Liga wollen und so. Und da hat man sich natürlich auch ein bisschen übernommen, weil die Rhein-Vikings auch die hatten keine Basis. Also die hatten kaum Zuschauerinteresse. Und darauf kommt es ja an. Also, dass man halt auch die Begeisterung entfacht und ja, also bei einem Handballverein ist es halt unheimlich wichtig, dass man auch viele Zuschauer hat, dass das Catering dementsprechend läuft und so weiter, damit halt auch wieder Geld in die Kassen kommt, damit man es vielleicht auch wieder in die Jugendförderung stecken kann.
Wir haben es ja auch, ich glaube, wie hieß die Halle oder heißt die Halle Burgwächter Castello, hieß es mal, heißt die immer noch so?
Genau,
Da
ja.
bin ich mir jetzt nicht sicher, aber als die Vikings dann ja umgezogen sind von Neuss nach Düsseldorf, da hat man natürlich dann auch so ein bisschen über den Kontakt beziehungsweise über die Social Media Kanäle dann auch wahrnehmen können, einfach bei Spielszenen, wie leer es da teilweise war. Und das auch, sag ich mal, nach so einer euphorischen Situation, weil ich glaube, die sind ja mit 60-0 Punkten aufgestiegen. Ich kann mir vorstellen, auch wenn in Gladbeck nicht so viele Zuschauer reinpassen, aber wenn wir mit 60-0 Punkten aufsteigen würden in die zweite Liga, dann müsste Tim Defte seine Kontakte spielen lassen, dass wir irgendwie welche aufs Dach setzen oder so. Also ich kann mich nur daran erinnern, als wir ein Jahr das Aufstiegsendspiel gegen Aalen hatten, da saßen Zuschauer, Jugendspieler waren das in dem Fall, in den Geräteräumen und die Karten mussten vorher auch, glaube ich, gab es an Vorverkaufsstellen. Es passen hier nicht so viele rein, aber so wenige wie in Düsseldorf dann waren, da waren mehr in Gladbeck zu dem Zeitpunkt, ne?
Ja, okay, hier gibt es natürlich auch sehr viele Alternativen. Düsseldorf ist natürlich auch eine große Stadt. Aber nichtsdestotrotz, also in Gladbeck ist halt die Nähe ja auch zu dem Verein einfach riesengroß. Also gerade dadurch, also ich würde fast sagen, dass jeder Gladbecker den VfL Gladbeck kennt und dann auch explizit die Handballer, weil ihr natürlich auch in der Presse sehr sehr häufig vertreten seid. Ne? Schöne Grüße an meinen Lieblingsreporter Thomas Diekhoff.
Kannst du da was zitieren, beziehungsweise von seiner Schreibweise was zitieren?
Der hört übrigens auch zu.
Ja, ich gehe davon aus. Thomas, ich finde bis heute noch, finde ich deine wörtliche Rede mit dem eingeschobenen Begleitsatz, die finde ich klasse.
Sagte Jörg Schomburg.
Ja, genau.
Das macht man so.
Nein, das macht man ja wirklich so und das ist auch cool so. Und ich habe das in der dritten Klasse jetzt mit meiner Klasse auch gesprochen. ich habe dann einen Zeitungsartikel von Herrn Diekhoff genommen. Klar. Nein, das war ein Scherz.
Aber Thomas ist schon ein geiler Typ.
Nur über dich.
Ja, Thomas ist ja schon mehr Fan als Berichterstatter, das muss man ja wirklich sagen. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Wenn man mal sieht, wie der mit beim Spiel so mitfiebert, das ist schon geil zu sehen.
Er ist auch zum Glück nie so hart mit uns ins Gericht gegangen, wenn es mal überhaupt nicht schlimm war.
Also sein Vorgänger, wow. Der hatte da damals immer ordentlich Stimmung reingebracht.
Ja, und ich weiß nicht, Tim, du wirst dich auch noch an den rasenden Reporter aus Recklinghausen noch damals erinnern können.
Den Hexer?
Ja, genau. Ja,
Norbert Amann.
Ja, richtig. Der war ja auch nicht so ganz glimpflich mit uns.
Nö. Der hat uns richtig verhauen in der Presse. Ja. Ich weiß also, da hatte Sven sein erstes Spiel in der dritten Liga und, boah, was hat er nochmal geschrieben? Der Zittrige ist für den Defte oder so? Und Sven war gerade 18, 19. Ne? Also es war, fand ich schon, kann man machen, muss man nicht zwingend.
Und was letzte Woche schon gesagt haben, aber wie hat Svens Sohn den Sven beschrieben?
Haben wir das gesagt?
Weiß ich nicht.
Nein.
Das müssen wir den Sven dann mal fragen.
Das nehmen wir mit, wenn wir Sven in der Folge haben. Du hast ja gerade gesagt, eigentlich habt ihr alles in diesem Verein, was ihr braucht, um sportlichen Erfolg zu haben. Was fehlt euch denn jetzt, damit ihr vielleicht oben dann doch mal den weiteren Schritt gehen könnt?
Ehrenamtliche. Also in der aktuellen Situation. Man braucht viele Ehrenamtliche, die organisatorisch viel drumherum machen, die vielleicht gar nicht so viel Ahnung haben müssen von dem Sport. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass man engagierte und qualifizierte Trainer hat. Also durchgehend, auch schon sehr früh. Am liebsten hat man schon, man hat ja meistens Potenzial dann auch schon im eigenen Verein. Ihr habt es jetzt mit Björn Sankala zum Beispiel oder mit anderen vielleicht Lehramtsstudenten, die man dann auch in die Kindergärten oder in die Grundschulen schicken kann, die dort AGs leiten können und dann dementsprechend da auch, es geht ja nicht um Talentsichtung, gar nicht, es geht ja dann auch um Förderung, um Bewegungsförderung und vielspartig, es geht ja auch nicht darum, dass jedes Kind zum Handball kommt, aber wenn man da vielleicht hier und da mal ein paar interessierte Kinder dann findet, dann macht es Sinn und das sehe ich beim TV Rating jetzt gerade nicht, weil es da einfach so nicht das Potenzial gibt und dann müsste man ja im Prinzip für die Trainer dann auch in den älteren Altersstufen müsste man ja auch qualifizierte Trainer haben und dann vielleicht von außerhalb holen und dann spielt halt schon wieder das Geld eine Rolle. Das ist schwierig umzusetzen.
Genau, ist das denn eine Sache, für die du noch Zeit und Muße hast, die auch zu investieren da in Rating? Also kannst du dir das muss jetzt natürlich nicht darauf antworten, ja, ich will das machen, nein, ich will das nicht machen. Aber kannst du dir vorstellen, da mitzuhelfen beim TV-Rating, das Projekt längerfristig vielleicht auch nur als Ideengeber anzugehen?
Ja, also ich bin jetzt gerade schon ziemlich ausgelastet, also jetzt in der Corona-Zeit natürlich nicht, aber als Trainer der ersten Mannschaft und dann mein Job ist auch wenn man es nicht glaubt, aber auch zeitintensiv, ne, Molly? Lehrer haben auch ein bisschen was zu tun. Und ab und zu. Und
meine Q2 wartet noch auf ihre Klausuren, die kommen Freitag. Ich muss denen auch schöne Grüße bestellen an dieser Stelle. Ja.
Korrigieren die dich dann auch, Molly? Ich hoffe.
Immer.
Ja, gut. Ich glaube, da herrscht Angst und Schrecken.
Ja. Ich vor dir.
Was der Molly eigentlich nur fragen wollte, ist, wann kommst du zurück zum VfL?
Ja, wir waren ja auch zwischendurch mal in Kontakt, aber ich meine, das ist natürlich, ich bin ja im zweiten Jahr, bin ich ja ganz häufig dann schon von Gladbeck nach Düsseldorf, beziehungsweise von Düsseldorf nach Gladbeck gefahren. Hab da unheimlich viele Kilometer im Zug verbracht oder halt auch mal auf der Autobahn und ist halt die räumliche Distanz, die hält dann so ein bisschen davon ab. Ne? Wenn es jetzt direkt um die Ecke wäre, wäre es natürlich alles ein bisschen einfacher. Hab jetzt auch nicht unbedingt vor, nochmal in nächster Zeit hier aus Düsseldorf wegzuziehen. Fühle mich eigentlich ganz wohl hier. Und natürlich immer gerne, ne? Beim VfL, klar, aber nee, das passt jetzt einfach gerade nicht und deswegen, ich fühle mich beim TV-Rating auch wohl und das ist auch gut so.
Das wäre kein schönes Schlusswort, deswegen stelle ich dir noch eine Abschlussfrage. Ja. Nämlich eine Frage, die wir über die sozialen Netzwerke reingekriegt haben, die könnt ihr beide jetzt miteinander ausmachen. Und zwar hat Steffen Lüning, auch besser bekannt als Ditsche, in Handballkreisen sehr gut bekannt, liebe Grüße an dieser Stelle, gefragt, wer von euch beiden hatte denn den besseren Schlagwurf?
Molly. Nein, das war nicht meine Antwort. Molly, der will doch wieder einen Keil zwischen uns treiben, der Ditsche, oder?
Glaubt das auch. Ich finde, wir sollten so pauschal darauf gar nicht antworten, sondern sollten ihn da noch weiter, beziehungsweise sollten ihn dazu weiter befragen, wie er denn, welche Intention er mit dieser Frage hatte, weil ein einfaches Jörg oder ein einfaches Torben wäre an dieser Stelle vielleicht zu wenig.
Na, stimmt.
Vielleicht hat er auch die Hoffnung, dass ihr sagt, er hatte den besten Schlagwurf.
Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee.
Also, da sind wir uns sicher und die Frage können wir, glaube ich, heute mit Sicherheit beantworten. Aber schön genau. War es mit ihm.
Unterhaltsam.
Mit dem Ditsche, meinst du? Ja, mit dem Ditsche. Ich habe auch immer, es gibt ein sehr schönes Foto vom Ditsche und mir, da haben wir auf der Bank gesessen, haben uns auch herrlichst amüsiert.
Ich weiß, ja. Heimspiel in den roten Trikots. Ja. Können wir vielleicht als Podcast Werbung für dich nutzen. Und vielleicht kriegen wir den Ditsche auch irgendwann mal ins Mikrofon.
Stimmt, oh, Tommy muss toll. Noch der sagen.
Hat auch sehr viel zu erzählen.
Ja, du musst noch jemanden vorschlagen, wen wir hier mal einladen sollen.
Kindrup zählt nicht.
Nee, der hat sich selbst eingeladen.
Ja, Hüsi ist klar, ne? Hüsi sollte ja klar sein, dass der irgendwann mal kommt.
Ja, oder? Das ist Weihnachtsdeluxe, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, so ein Weihnachts- bzw. Weihnachts- bis Silvester-Special könnte man mit Hüsen da machen.
Hüsi hat sich direkt am Montag bei mir telefonisch gemeldet. Also, ja, natürlich. Ja, der kriegt mit von dem Podcast und hat sofort angerufen.
Ja, ich würde ja jetzt eigentlich sagen, Siegbert Busch, aber dann lassen wir besser, oder?
Du darfst jeden Wunsch äußern.
Obwohl das bestimmt auch interessant wäre.
Ja,
mit Sicherheit.
Aber
Molly hat ja die 60-Minuten-Regel.
Lassen wir erstmal, ja. Schwierig. Was mit Markus Witkowski?
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Ja, der wäre doch interessant.
Also wir haben auf jeden Fall eine lange Gästeliste. Wir hoffen auf jeden Fall heute erstmal, dass es dir ein bisschen Spaß gemacht hat, mit uns zu plaudern.
Ja, natürlich.
Freuen uns dann, dich natürlich zeitnah haben wir vorhin schon drüber gesprochen, in Gladbeck mal wieder zu begrüßen. Ansonsten führen uns die Wege vielleicht auch mal nach Düsseldorf, man weiß es nicht. Vielen Dank an dieser Stelle.
Danke.
Alles
auch.
Gute. erstmal für die nahe Zukunft, dass ja, eure Schule, du, deine Kinder, deine Kollegen, Familie etc. Virusfrei bleiben. Ja, und dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank und bis dann.
Euch auch, danke.
Vielen Dank, bis dann.
Ciao.
Ciao. Ja, mach's gut. Ciao.